Katoschuh Nummer 72. Kein Verdienst. Als Bodhidharma dem Kaiser Wu von Liang begegnete, fragte der Kaiser: Ich habe Tempel erbaut und Mönche ordiniert. Was für ein Verdienst habe ich dadurch erworben? Bodhidharma antwortete: Kein Verdienst. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Diese Fassung der Begegnung von Bodhidharma mit Kaiser Wu. Relativ kurz, nur zwei, drei Sätze. Das erste Koan im Hekigan Roku ist deutlich ausführlicher, was dieses Gespräch angeht. Und was dort klar wird, ist: Kaiser Wu versteht nicht, was Bodhidharma ihm versucht zu erklären. Oder er versteht seine Antworten nicht. Und das führt dann dazu, wie es auch da steht im Kommentar zu dem Koan oder im Nachsatz, dass Bodhidharma über Nacht den Kaiserhof verlassen muss. Verschwinden muss. Wahrscheinlich, weil das, was er da gemacht hat, ja, so blasphemisch war aus Sicht der anderen Buddhisten, dass es nicht möglich war, dass er da bleiben konnte. Denn zu sagen, dass man keine Verdienste erwirbt, wenn man Mönche ordiniert, Tempel bauen lässt, den Buddhismus fördert und das einem Kaiser gegenüber, dem man seit Jahren jetzt erzählt hat, dass das eine total gute Sache für ihn ist, wenn er den Buddhismus fördert, das war offensichtlich gefährlich und deswegen musste er den Kaiserhof sofort verlassen danach. Und zwar über Nacht. Eiliger Aufbruch. Du musst unbedingt verschwinden, sofort. Dabei hat er ja eigentlich nur gesagt, wie es ist, aus seiner Sicht. Was auf jeden Fall deutlich zu sehen ist, Bodhidharma in dieser Geschichte war nicht in der Lage, seine Erkenntnis zu vermitteln. Er konnte sie zwar präsentieren, aber nicht so, dass irgendjemand sie verstehen konnte. Auf jeden Fall nicht Kaiser Wu. Was hat Bodhidharma wirklich gelehrt? Ob es Bodhidharma wirklich gegeben hat, wissen wir gar nicht. Eine legendäre Gestalt. Also Jesus' Existenz ist deutlich sicherer, aber gehen wir mal davon aus, es gab ihn, nur die ganzen Geschichten, Aufzeichnungen um ihn haben zumindest einen wahren Kern. Es gibt Schriften, die ihm zugeschrieben werden und die enthalten unter anderem dann auch Dialoge. In Der Weg zu Bodhidharma von Harada Roshi ist ganz am Anfang Bodhidharmas Umriss der Übung enthalten. Relativ kurzer Text. Und den werde ich heute vorlesen und ein bisschen was dazu erzählen. Bodhidharmas Umriss der Übung. Es gibt verschiedene Weisen, um auf den Weg zu gelangen. Man kann diese in zwei Arten einteilen. Durch das Verstehen eintreten und durch die Übung eintreten. Damit fängt die Unterweisung an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der normale herkömmliche Zen-Buddhist oder die herkömmliche Zen-Buddhistin denkt mir den Satz wird, verstehen und Übung. Also durch Verstehen, das bedeutet irgendwie die Lehre rational erfassen und lernen und Sutren hören und buddhistische Theorie verstehen. Und durch Übung ist das Zen. Jedenfalls das, was ich denken würde als erstes. Also klar, brauche ich gar nicht weiterlesen, was da steht. Wahrscheinlich steht da noch, dass es mit dem Verstehen nicht so richtig toll ist und dass Übung eigentlich der richtige Weg ist. So meine Erwartung. Es geht aber etwas anders weiter. Durch das Verstehen eintreten bedeutet, dass man durch die Lehre direkt erwacht. Dabei braucht man ein tiefes Vertrauen, dass alle lebenden Wesen, ob erleuchtet oder nicht, den gleichen Geist teilen, der schwer zu sehen ist, da falsche Vorstellungen uns die Sicht verstellen. Wenn man sich jedoch von dem Falschen zum Wahren wendet, indem man vor einer Wand meditiert, dann gibt es kein Selbst und kein Gegenüber. Die Weisen wie die gewöhnlichen Menschen sind genau gleich. Dann ist man unbeweglich und schwankt nicht. Nie wieder kann man sich vom schriftlichen Wort beirren lassen. Vollkommen, ohne Unterschiede, ohne Anstrengungen, es aufzuzeigen, dies bedeutet der Eintritt durch das Verstehen. Also, der Eintritt durch das Verstehen bedeutet, vor einer Wand sitzen und Zazen üben. Aber da sind ein paar Sachen enthalten, die wir oft ein bisschen unter den Teppich kehren oder die uns nicht so klar sind. Denn da steht, man braucht ein tiefes Vertrauen, dass alle lebenden Wesen, ob erleuchtet oder nicht, den gleichen Geist teilen. Der schwer zu sehen ist, da falsche Vorstellungen uns die Sicht verstellen. Das heißt, für den Weg des Verstehens ist Vertrauen eine ganz wichtige Voraussetzung. Die Zazen-Übung basiert auf den Prinzipien der Mahayana-Schule, die sagt, alle lebenden Wesen haben den gleichen Geist, ungetrennt. Können wir vielleicht nicht sehen, weil er verdeckt ist, aber er ist da. Das ist die Basis für unsere Übung. Die Basis für unsere Übung ist, wir alle teilen den gleichen einen Geist. So wie wir oft Zazen praktizieren, machen wir das mit einem ganz anderen Hintergrund. Oder wir haben so einen Hintergrund überhaupt nicht. Wir verstehen Zazen als Meditationsübung, also eine Übung, um meinen Geist irgendwie umzuwandeln, einen anderen Geist zu bekommen, meinen Geist unter Kontrolle zu kriegen. Das ist etwas ganz anderes, schon von der Herangehensweise, als zu sagen, es geht nicht darum, irgendeinen anderen Geist zu entwickeln, sondern es geht nur darum, im Vertrauen darauf, dass der Geist aller lebenden Wesen gleich ist, diese falschen Vorstellungen zu entfernen. Wir üben normalerweise Sazen nicht, weil wir falsche Vorstellungen entfernen wollen, sondern wir üben Sazen, weil wir irgendetwas mit uns anstellen wollen, weil wir uns manipulieren wollen, weil wir aus uns bessere Buddhisten machen wollen oder was auch immer. Als Basis zu sagen, es geht darum, auf Grundlage dieses Vertrauens zu üben und nur die falschen Vorstellungen loszuwerden. Das ist nicht unbedingt das, wie wir normalerweise Sazen üben. Wenn man sich jedoch vom Falschen zum Wahren wendet, indem man vor einer Wand meditiert, dann gibt es kein Selbst und kein Gegenüber. Die Weisen wie die gewöhnlichen Menschen sind genau gleich. Dann ist man unbeweglich und schwankt nicht. Nie wieder kann man sich vom schriftlichen Wort beirren lassen. Vollkommen ohne Unterschiede, ohne Anstrengung es aufzuzeigen, dies bedeutet der Eintritt durch das Verstehen. Also das Entscheidende an dieser Übung ist erstmal die Voraussetzung, das tiefe Vertrauen in den gleichen Geist aller Wesen. Und dann, dass man der Wand gegenüber meditiert, dass man solche Vorstellungen wie Selbst und Gegenüber, weiser, gewöhnlicher Mensch wegfallen lässt. Insbesondere auch die Vorstellung, dass ich selbst ein nicht weiser Mensch bin und ein weiser Mensch werden müsste durch diese Übung. Dass es überhaupt einen Unterschied dazwischen gibt. Vor der Wand meditieren heißt, so wie Bodhidharma es eigentlich darstellt, alle diese Konzepte ablehnen. Na, kein Konzept entstehen lassen, kein unterscheidendes Denken entstehen lassen. Nicht irgendetwas mit mir machen, nicht irgendwo hingehen, sondern einfach nur ablehnen, Dinge ablehnen. Konzepte ablehnen, Unterscheidung ablehnen, unterscheidendes Gedanken, Denken nicht aufkommen lassen. Und das mit einem tiefen Vertrauen zu tun, dass das alles ist, was getan werden muss. Denn alle Wesen, auch die Unerleuchteten, haben schon den Geist, den einen Geist. Es muss also nichts hinzugefügt werden. Ich muss nichts erreichen. Ich muss keine besonderen Fähigkeiten kriegen. Ich muss einfach nur vor der Wand sitzen und die Unterscheidungen und die Vorstellungen nicht entstehen lassen. Ohne Anstrengung steht da auch ganz wichtig. Unsere Art, Sazen zu üben, ist oft von starken Anstrengungen geprägt, weil wir uns nämlich vorstellen, dass wir etwas mühsam erkämpfen müssen. Das ist natürlich anstrengend. Aber es geht eigentlich darum, nur vor der Wand zu sitzen und nichts zu tun. Nichts zu tun und die Unterscheidungen und die Konzepte gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist der Eintritt durch Verstehen. Weiter im Text. Durch die Übung eintreten bezieht sich auf vier alles umschließende Übungen. Die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens, die Übung der Annahme der eigenen Umstände, die Übung nach nichts zu verlangen, die Übung im Einklang mit dem Dharma zu sein. Was ist die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens? Wenn er leidet, dann sollte ein Übender auf dem Weg überlegen, vier unzählige Äonen habe ich das Oberflächliche dem Tiefen vorgezogen, bin durch verschiedenste Zustände der Existenz getrieben, habe viel Nichtmögen und Hass erzeugt, habe nicht endendes Leid und Unruhe geschaffen. Obwohl ich in diesem Leben nichts Schlechtes getan habe, so spüre ich doch die Früchte meiner schlechten Taten und meines schlechten Karmas. Es kann nicht von einer himmlischen Instanz vergeben werden. Ich nehme es mit Geduld und mit Zufriedenheit an, ohne jegliche Beschwerde. Ein Sutra sagt, wenn du leidest, mach dir keine Sorgen. Warum? Weil dein Geist sich dem Eigentlichen, dem Tiefen öffnen kann. Wenn man diese Einstellung annimmt, dann ist man im Einklang mit der Lehre und schreitet auf dem Weg voran im Erleben von Unangenehmen. Deswegen heißt diese Übung die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens. Also eine zentrale Übung, das Beiseitelegen des Nichtmögens. Obwohl ich in diesem Leben nichts Schlechtes getan habe, spüre ich doch die Früchte meiner schlechten Taten und meines schlechten Karmas. Ist ja schon mal schön, wenn man in diesem Leben nichts Schlechtes getan hat. Das kann ich von mir nicht behaupten. Aber den anderen Teil verstehen wir natürlich alle. Die Früchte meiner schlechten Taten und meines schlechten Karmas. Ich erlebe einfach, dass Sachen mir begegnen, die in mir Nichtmögen erzeugen, die ich nicht haben will. Die also nicht nur unangenehm sind, sondern auf die ich mit Nichtmögen reagiere. Das ist ein Unterschied. Unangenehme Dinge können mir die ganze Zeit begegnen, ohne dass ich darauf reagieren muss. Wir tun es normalerweise. Also es gibt erstmal nur einen Impuls, irgendetwas, was passiert, und ich bewerte es als angenehm, unangenehm, neutral. Wenn es unangenehm ist, dann kann ich darauf reagieren mit Nichtmögen. Abstellen. Ich will das nicht. Doof. Oder ich kann das lassen. Normalerweise gehen wir davon aus, dass unser Leiden in so einer Situation dadurch bedingt wird, dass etwas Unangenehmes auftaucht. Deswegen leide ich. Und wenn wir irgendjemand anders klar machen wollen, wie sehr wir leiden, dann erzählen wir wortreich, was da Schreckliches passiert ist und dass wir überhaupt keine andere Möglichkeit haben, als wütend zu werden, durchzudrehen, jemand zu hassen und so weiter. Vollkommen natürlich, so sind wir alle programmiert, mehr oder weniger. Und wir erleben dann dieses Nichtmögen. Eigentlich stellen wir uns buddhistische Übungen so vor, dass die unangenehmen Sachen verschwinden. Also eigentlich so ein bisschen Magic. Das ist auch der ganze Hintergrund hinter unserem Wunsch, den Geist zu kontrollieren. Weil wir glauben, wir könnten die unangenehmen Ursachen, die im Geist sind, wegmachen. So, dass uns nichts Unangenehmes mehr begegnet. Wenn er nichts mehr ist, was mir an Unangenehmen begegnet, dann gibt es auch kein Nichtmögen, kein Hass, dann fühle ich mich gut. Tatsächlich gibt es ja viele Momente, Phasen, Zeiten, wo uns nichts Unangenehmes begegnet. Also nichts, was uns ernsthaft in ein Nichtmögen oder Ablehnen reinbringt. Wenn wir irgendwo ein Jucken oder ein leichtes Kratzen verspüren, das wirft uns noch nicht aus der Bahn. Normalerweise ist es nicht schlimm. Das heißt, es ist etwas Unangenehmes, aber wir reagieren nicht automatisch mit Nichtmögen darauf. Wir müssen das nicht tun. Auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung, dass unangenehme Sachen unter bestimmten Umständen nicht mögen und uns in uns auslösen, unter anderem nicht. Genau das, was ich sagte, Kratzen, Jucken oder sowas, wenn ich abgelenkt bin, draußen rumgehe und irgendwie juckt mein Fuß ein bisschen, na, dann juckt er halt. Wenn ich hier sitze, noch 20 Minuten vor mir habe, das gerade angefangen hat zu jucken, unmittelbar nachdem ich angefangen habe zu sitzen, und ich jetzt noch 20 Minuten warten muss, bevor ich das kratzen kann, dann wird dieses unangenehme Gefühl, das eigentlich genau das gleiche ist wie das andere, vom Anlass her unerträglich. Ich halte das nicht aus. Und auf dieses Gefühl von, ich halte das nicht aus, reagieren wir mit Nichtmögen. Sobald wir in dieses Nichtmögen hineingefallen sind, sind wir Opfer. Zwischen dem unangenehmen Impuls, der unangenehmen Sinnesberührung, was eben auch eine geistige Berührung sein sollte, und dem Nichtmögen sind wir frei. Sobald wir einmal den Schritt über diese Brücke gemacht haben, sind wir es nicht mehr. Sobald ich im Nichtmögen bin, habe ich mich entschieden, zu diesem Eindruck, der gekommen ist, Stellung zu beziehen. Ich habe gesagt, wer ich in Bezug auf dieses Ereignis bin und wie ich das finde, wie ich mich dazu verhalten will und wie die Welt sich gefälligst dazu verhalten hat. Besonders schlimm ist es dann, wenn ich das beobachten muss, dass etwas, was von mir gerade mit Nichtmögen belegt wurde, einfach so weitergemacht wird und ich kann es nicht kontrollieren. Also wenn zum Beispiel falsch rezitiert wird, kann man nichts machen. Oder der Dicky macht irgendeinen Scheiß, den ich nicht will. Also entweder klingelt er einmal zu oft, einmal zu wenig, was auch immer. Totale Nichtigkeiten eigentlich. Aber wenn dieser erste Eindruck dazu übergegangen ist, dass ich darauf mit Nichtmögen reagiere, komme ich da eigentlich schon gar nicht mehr raus, weil ich mich nur noch damit beschäftige, wie ich die Welt und die Situation so hin manipulieren kann, dass das Objekt meines Nichtmögens verschwindet. Das heißt, wir schieben die Schuld für unsere unangenehme Situation in den Auslöser, in das Objekt, nicht in unsere Reaktion selbst. Die hat damit gar nichts zu tun. Weil ich weiß natürlich, wenn man richtig klingelt. Und wenn das mit dem falschen Geklingel aufhören würde, dann würde ich auch nicht mögen. Dann wäre für mich alles gut, dann wäre ich im Frieden. Also nicht ich habe ein Problem, nicht ich bin das Problem, wie der Buddha sagen würde, sondern die Außenwelt, die Eindrücke, das, was irgendwie falsch funktioniert. Also wir gehen mit Nichtmögen eigentlich immer so um, dass wir versuchen, das abzustellen und die Welt dahin zu manipulieren, dass das aufhört. Manchmal geht das, manchmal geht es nicht. Sessions konfrontieren uns oft mit diesem Nichtmögen, sehr unmittelbar, weil wir eben so wenig daran machen können. Wir können zwar sehr deutlich wahrnehmen, dass wir etwas blöd finden, aber wir können eigentlich nichts daran ändern, meistens. Trotzdem ist es sehr schwer, auch wenn man das irgendwann mal ansatzweise begriffen hat, zu sagen, das ist jetzt eigentlich für mich eine Gelegenheit zu üben, das Nichtmögen beiseite zu legen. Das ist nahezu unmöglich, für mich auf jeden Fall. Das zeigt aber auch, wenn man sich so lange damit beschäftigt und eigentlich weiß, wie dieser Mechanismus abläuft, wie stark der ist, wenn ich ihn genau verstehen kann, rational, wenn ich auch dauernd erlebe, dass das für mich eigentlich Leiden auslöst, dass ich das dann trotzdem nicht loslassen kann. Also das hier ist ein Hinweis darauf, dass man erstens das selbst kontrollieren kann, ob man leidet. Ich leide nicht unter den Umständen. Ich leide darunter, dass ich auf die Umstände, die mir nicht passen, mit Nichtmögen reagiere. Und der Ausweg ist, wenn ich das Objekt meines Nichtmögens nicht ändern kann, ist zu versuchen, das zu tun, was hier geschrieben ist. Ich nehme es mit Geduld und Zufriedenheit an, ohne jegliche Beschwerde. Das tut weh. Autsch. Wer kann das tun? Wer kann von sich sagen, dass er oder sie das könnte in jeder Situation? Ich kann das ganz bestimmt von mir nicht sagen. Aber ich kann sagen, wie es mit dem Gegenteil steht. Wenn ich sage, ich reagiere auf solche Sachen nicht mit Geduld und ich reagiere mit Unzufriedenheit und ich beschwere mich die ganze Zeit, was ich dann oftmals mache, dann werde ich sofort glücklich. Nein. Ich stelle dann fest, wenn ich das tue, dass mir das weh tut. Ganz oft bezieht sich Nichtmögen ja nicht auf irgendwelche neutralen Objekte, sondern auf andere Personen. Ich mag jemand anders nicht. Und das ist das Schöne auf Sessions. Man kann sich irgendjemanden aussuchen, den man nicht mag. Der oder die Betreffende kriegt das gar nicht mit. Möglicherweise, weil wir ja keine Möglichkeit haben, dem Ausdruck zu verleihen. Wir haben deswegen auch nicht die Möglichkeit, die Situation so zu manipulieren, dass die nervige Person aufhört, eine nervige Person zu sein. Können wir nicht. Also beobachten wir einfach nur sehr klar, wie wir versuchen, mit unserem Nichtmögen das Mantra vor uns hinzusagen. Soll das anders machen, ich soll damit aufhören. Das macht mich Wahnsinn. Und festzustellen, es bringt nichts. Es bringt gar nichts. Und wir können dann feststellen, das Einzige, was dabei hilft, ist damit aufzuhören. Dieses damit aufhören ist nicht etwas, was man rational erkennt. Wenn das der rationalen Erkenntnis zugänglich wäre, dann würden wir sowas einfach nicht tun. Sondern das Aufhören entsteht daraus, dass wir feststellen, was passiert, wenn wir das Nichtmögen nicht beiseite lassen. Es tut dann einfach weh. Und mein Nichtmögen, mein Hass bezieht sich auf jemand anders, aber dem tut das überhaupt nicht weh. Mir tut das weh, ganze Zeit. Autsch, autsch, autsch. Körperlich spürbar. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist das Nichtmögen beiseite legen. Also eine ganz zentrale Übung, die normalerweise im Zen, in den Unterweisungen nie vorkommt. Die zweite Übung ist die Übung des Akzeptieren der Umstände. Lebendige Wesen werden, da sie kein fixiertes Selbst haben, vollkommen von den Eindrücken der Umstände geformt. Sowohl Leiden als auch Wohlbefinden werden von den Umständen erzeugt. Wenn man angenehme Umstände erlebt, wie Wohlstand und gutes Ansehen, dann kommt dies von guten Handlungen der Vergangenheit. Jetzt mag man die guten Früchte ernten, doch wenn diese aufgebraucht sind, wird das vorbei sein. Warum sollte man da feiern? Erfolg und Scheitern hängt von Umständen ab, während der Geist dabei weder gewinnt noch verliert. Sich weder von dem Wind des Glücks noch von dem Wind des Unglücks bewegen zu lassen, bedeutet im Einklang mit dem Weg zu sein. Dies wird die Übung des Annehmens der eigenen Umstände genannt. Normalerweise sind wir so ausgerichtet, dass wir natürlich versuchen, Verdienste zu erwerben. Sehr viele Menschen betreiben Buddhismus, weil sie gutes Karma bekommen wollen. Wenn nicht für dieses Leben, dann vielleicht fürs nächste. Das heißt, der Hintergrund ist, ich mache irgendetwas Verdienstvolles und dieses Verdienstvolle sorgt dann dafür, dass es mir gut geht. Und dieser Zustand, dieses Gutgehen, das ist dann auch etwas, was ich mir verdient habe. Das darf mir dann keiner wegnehmen. Das bleibt meins. Das ist die Sichtweise, unter der die Götter leiden. In den sechs Welten gibt es die Götterwelt. Die Götter haben in ihrer Vergangenheit viel gutes Karma angehäuft, gute Taten, niemand verletzt. Und infolgedessen, sagt die Theorie, erlangen sie die Eigenschaften der Götterwelt, langlebig, gesund. Alles, was sie sich vorstellen, wird spontan Wirklichkeit. Also ein sehr erstrebenswerter Zustand, denken wir. Übersetzt heißt das eigentlich, ich habe Karriere gemacht, ich habe einen Haufen Geld, ich konnte mir ein Anwesen kaufen, wo die ganzen nervigen Einflüsse weg sind, wo ich für mich allein lebe. Ich habe dann vielleicht noch meine Dienerschaft und meine Familie um mich. Die lesen mir alle meine Wünsche vom Mund ab. Und alles ist optimal. Paradies. Da wollen wir doch alle hin. Jetzt mag man die guten Früchte ernten, doch wenn diese aufgebraucht sind, wird das vorbei sein. Das kann man genauso sehen. Alle diese Leute, bei denen das so ist, die über diese Fähigkeiten verfügen, die eigentlich wie Götter leben. Unmengen Geld, können sich einen Ostblock-Staat kaufen, ohne dass ihr Konto zu stark belastet würde. Riesen Besitztümer, alles was sie wollen, kann sofort entstehen. Meistens leben sie dann vielleicht auch halbwegs gesund. Und wenn sie nicht gesund leben, können sich die besten Ärzte leisten. Ganz lange Zeit geht es solchen Menschen eventuell gut. Nicht zwangsläufig, aber möglicherweise. Und natürlich sind sie auch angesehen, Wohlstand, gutes Ansehen. Aber irgendwann ist das vorbei. Irgendwann werden diese Leute auch alt. Auch wenn sie sehr reich sind, die reichsten Leute sind und sich die besten Ärzte leisten können, es ändert nichts daran, dass sie alt werden. Das heißt, all das, was die Eigenschaften der Götterwelt ausgemacht hat, verschwindet wieder. Diese Kontrolle verschwindet, diese Gesundheit verschwindet. Und letztendlich können sie nicht mehr das tun, was sie wollen. Das, was sie sich vorstellen, wird auf einmal nicht mehr unmittelbar Wirklichkeit. Und dann entsteht bei den Göttern ein Heulen und Zähneklappern, ein tiefes Leiden. Viel schlimmer als bei jemandem, der das nie erlebt hat. Weil die meisten Wesen gar nicht in diese Situation kommen und diesen Zustand gar nicht kennen. für die Götter ist das Fallen aus diesem Himmel das, was zutiefst verstört und beängstigend ist. Die Übung des Annehmens der eigenen Umstände bedeutet also, sich dessen eigentlich bewusst zu sein, dass, auch wenn es mir gerade gut geht, dass ich das wieder ändern kann. Genauso wie ein unglücklicher Zustand sich ändern kann. Die Übung des Annehmens der eigenen Umstände bedeutet, die Vergänglichkeit und die Veränderlichkeit zu akzeptieren und sich bewusst zu machen. Und nicht zu denken, es wird für mich ein linearer Weg sein, es wird mir immer besser gehen und besser gehen und besser gehen. Wenn man solche Erwartungen hat, unter anderem, wenn man erwartet, dass man nicht alt wird, dass man nicht krank wird, dass man nicht stirbt, dann kann man nichts anderes als scheitern. Wenn man akzeptiert, dass die Umstände sich jederzeit ändern könnten und nichts anderes erwartet, ist man im Einklang mit dem Weg. Die dritte Übung ist die Übung nach nicht zu verlangen. Die verschiedensten Formen des Verlangens und der Anhaftung, welche die Menschen in ihrer Ignoranz erleben, werden als Lüste bezeichnet. Die Weisen erwachten zu der Wahrheit, dass sie mit dem Prinzip und nicht mit konventionellen Ideen gehen müssten. Friedvoll im Herzen, nichts mehr zu tun, so wandeln sie sich im Einklang mit den Jahreszeiten. Alle Existenz hat keine Substanz und sie selbst verlangen nach nichts. Sie wissen, dass die Götter des Glücks und des Unglücks immer gemeinsam umherziehen und dass die dreifache Welt, in der sie so lange gelebt haben, wie ein brennendes Haus ist. Das Leiden kommt unausweichlich mit einem physischen Körper. Wer kann darin Frieden finden? Wenn du dies vollkommen verstehst, dann vergehen die Wünsche nach anderen Umständen. Ein Sutra sagt, Verlangen bedeutet Leiden, nicht zu verlangen ist Glückseligkeit. So verstehen wir, dass Nicht-Verlangen die wahre Übung auf dem Weg ist. Ja, schöner Absatz, der eigentlich sehr gut zeigt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dieser Text von einem Inder kommt. Das ist sehr taoistisch. Dass man sich im Einklang mit den Jahreszeiten wandelt, ist eigentlich nicht buddhistischer, indischer Wortschatz. Ist ein bisschen zusammengemischt. Das Bild vom brennenden Haus ist sehr wohl buddhistisch, aber es ist eine Synthese von Buddhismus und Taoismus, was die Beschreibung angeht. Was die Ursache angeht, ist das natürlich buddhistisch. Der Buddha hat gesagt, Begehren ist die Ursache des Leidens, der Durst, die Lüste, Verlangen, ganz klar buddhistisch. Verlangen bedeutet Leiden, nicht zu verlangen ist Glückseligkeit. Einfach gesagt, schwer zu akzeptieren. Wir sind gerne bereit zu sagen, dass das Verlangen nach Sinnlichkeit oder materiellem Zeugs oder sowas, ja, das ist Leiden, klar. Und deswegen versuchen wir, ein spirituelles Leben zu führen, wo wir uns von solchem Verlangen abtrennen. Ein reines Leben. Das ist die Vorstellung in allen Religionen von Reinheit. Man begibt sich in den Bereich des Absoluten. Wenn man bei der materiellen Welt schon weiß, dass das alles vergänglich und deswegen leicht behaftet ist und richtet deswegen sein Verlangen auf unvergängliche Werte. Und das ist dann der Weg zur Freiheit, denken wir. Aber das Sutra sagt, Verlangen bedeutet Leiden. Jede Form von Verlangen. Das heißt, alles, was ich versuche festzuhalten, alles, was ich versuche zu erreichen, bedeutet letztendlich Leiden. Und das zu akzeptieren, ist die vierte wahre Übung auf dem Weg. zu akzeptieren, dass jeder Versuch, irgendetwas zu erreichen, irgendetwas festzuhalten, leidhaft ist. Das ist die wahre Übung des Weges. Die vierte Übung ist die Übung des im Einklang sein mit dem Dharma. Das Prinzip der ursprünglichen Reinheit ist das Dharma. Von diesem Prinzip her gesehen ist alle Form ohne Substanz und ohne Anhaftung. Ist weder dieses noch jenes. Das Vimalakirti Sutra sagt, in diesem Dharma gibt es keine lebendigen Wesen, denn es überschreitet das einengende Konzept von lebenden Wesen. In diesem Dharma gibt es kein Selbst, denn es überschreitet das befleckende Konzept vom Selbst. Wenn die Weisen dieses Prinzip verstehen und annehmen, dann üben sie den Einklang mit dem Dharma. Da es im Dharma nichts gibt, woran man festhalten kann, üben die Weisen Großzügigkeit und geben ihre Körper, ihr Leben und ihre Besitztümer ohne jegliches Bedauern. Vollkommen die Einheit von Geschenk, Geber und Nehmer verstehend, fallen sie nicht Anhaftung oder Voreingenommenheit anheim. Sich selbst von allen Unreinheiten befreiend, helfen sie bei der Befreiung aller lebenden Wesen, ohne dabei an einer Form festzuhalten. In diesem Sinne tun sie sich selbst und anderen etwas Gutes und leben den Weg der Erleuchtung. So üben sie auch die anderen fünf Vollkommenheiten. Um keine falschen Gedanken beim Üben dieser sechs Vollkommenheiten zu haben, sind sie sich nicht des Übens bewusst. Dies ist die Übung des im Einklangseins mit dem Dharma. Ist der schwierigste Teil. Also es geht darum, um die sechs Vollkommenheiten eines Bodhisattvas. Ein Bodhisattva übt diese Vollkommenheiten und es wird hier am Beispiel des Gebens, Dana-Paramita, die Vollkommenheit des Gebens demonstriert, worum es geht, im Einklang sein mit dem Dharma. Wenn wir Dana-Paramita hören, als Tugend des Gebens, Vollkommenheit des Gebens, dann ist das bei uns immer damit verbunden, meistens zumindest. Erstens ist es eine bewusste Tat. Ich gebe dir etwas. Ich gebe irgendjemand, der bedürftig ist, etwas. Und dass ich darüber auch nachdenke. Also ich sehe irgendjemand, der an der Straße ist und bettelt oder so, denke ich, ah, der ist bedürftig, da könnte ich jetzt Vollkommenheit des Gebens üben. Also gebe ich dem eine Münze und denke gleichzeitig, ich habe eine Münze von mir geopfert. Das war eine gute Sache eigentlich von mir. Und ich bin damit auf dem richtigen Weg. Also ich erwarte eigentlich, dass es ein Verdienst gibt. Ich verknüpfe damit die Vorstellung, dass es mir persönlich nützt, mir als ich. Und ich denke darüber nach. Ich bin mir dessen bewusst. Ich schleppe dieses Handeln, ein gutes Handeln, mit mir rum. Und dadurch wird dieses gute Handeln, dieses vollständig erleuchtete Handeln, was es prinzipiell sein könnte, beschmutzt. Denn es wird sofort überlagert mit einer Art Profitdenken. Ich gebe etwas, dafür kriege ich etwas zurück. Gutes Karma. Das ist eigentlich genauso, wie man in der Antike mit Göttern umging. Ich gebe dir ein Opfer, aber dafür gewinne ich auch in der nächsten Schlacht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich wieder hin und hole mir die Weihgabe zurück. Ein Geschäft, keine Tugend. Außerdem steckt bei uns dann immer auch die Vorstellung mit da drin, ich muss mich jetzt selbst aufgeben. Auch der kleine Euro oder was auch immer wir da weggeben, ist so ein bisschen Selbstaufgabe. Ich opfere etwas. Ich überwinde mich. Und dadurch, dass ich etwas opfere, kriege ich halt wieder was zurück. Wenn ich mit diesem Geist etwas weggebe, dann verunreinige ich diese Übung wieder. Wenn ich die Vorstellung habe, dass ich etwas von mir opfere, dass ich also etwas Selbstloses tue, schon diese Vorstellung von Selbstlosigkeit ist total ego-behaftet. Deswegen erzählen wir uns das so gerne. Das war total selbstlos von mir. Nichts ist egoistischer als diese Sichtweise. Also, bei den Übungen des Bodhisattvas ist es wichtig, dahin zu kommen. Niemand kann das am Anfang. Aber es ist wichtig, dahin zu kommen, dass man diese ganzen Konstrukte weglassen kann. Dass man die Vorstellung weglassen kann, ich opfere etwas für jemand anders. Dass man die Vorstellung weglassen kann, ich mache hier eine tugendhafte Handlung. Und die Vorstellung auch wegzulassen, dass auf der anderen Seite jemand von mir getrennt ist, der da etwas empfängt. Vollkommen die Einheit von Geschenk, Geber und Nehmer verstehend, fallen sie nicht Anhaftung oder Voreingenommenheit anheim. Wie kann das gehen oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn man versucht, das an so einer Handlung wie Almosen geben oder sowas festzumachen, dann fällt uns das sehr schwer, weil wir automatisch in dieser Kette drin stecken. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, wo wir das dauernd tun. Dieses vollkommene Geben machen wir zum Beispiel morgens, wenn wir jemand begrüßen. Guten Morgen. Guten Morgen kostet nichts. Guten Morgen hat auch nicht den Hintergrund, dass ich denke, ja, geht jetzt ein bisschen was von meinem guten Morgen ab, damit jemand anders den guten Morgen kriegt. Und damit kriege ich gutes Karma. Und es steckt da auch nicht hinter, oh, guten Morgen gesagt. Eine tugendhafte Tat. Sehr nett von mir. Ich werde weiterkommen auf dem Weg des Bodhisattva. Also so könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wohin der Weg gehen könnte, wenn man die Vollkommenheiten des Bodhisattvas übt. Es ist keine komplizierte Sache. Es ist nichts, worüber man lange nachdenkt. Es ist etwas, was nach und nach natürlich aus sich selbst herausfließen sollte. Nicht etwas, was mit Überwindung, Anstrengung und das muss ich jetzt aber tun, geschieht, sondern etwas, was sich ganz natürlich aus sich selbst entwickelt. Harada beschreibt im Anhang diese vierte Übung als die wichtigste im Einklang sein mit dem Dharma. Das heißt, auch zu üben, wie auch immer das geht, sich dem zu öffnen, in freien Austausch mit seiner Umgebung zu kommen, nicht zu trennen zwischen sich selbst und anderen und festzustellen, in diesem Sinne tun sie sich selbst und anderen etwas Gutes. Also, es tut mir gut, es tut den anderen gut. Ohne dieses ganze Konstrukt, ich mache das um. Sondern irgendwann geschieht es von selbst und es fühlt sich gut an. Vielen Dank.